SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Lisa Krauser herzlich willkommen. Entscheidung der Bundesregierung, die Grenzkontrollen werden bis September verlängert. Regierungsbildung in Österreich geplatzt, die ÖVP und die FPÖ sind nicht zusammengekommen. Und US-Verteidigungsminister zu Besuch bei der NATO, Hegseth, hält NATO-Beitritt der Ukraine für unrealistisch. Seit letztem Jahr September gibt es an allen deutschen Landesgrenzen Kontrollen. Diese Grenzkontrollen würden eigentlich bald auslaufen. Aber heute Mittag nach der Kabinettssitzung in Berlin haben Bundeskanzler Olaf Scholz und Innenministerin Nancy Faeser mitgeteilt, die Grenzkontrollen werden verlängert. Jim Bob Nikschas hat mehr Informationen dazu.
Seit fast einem halben Jahr schon wird an allen deutschen Grenzen stärker kontrolliert. Die dazu nötige Sonderregelung läuft eigentlich Mitte März aus. Jetzt hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD angeordnet, die Kontrollen noch einmal zu verlängern, um ein halbes Jahr bis zum 15. September. Die EU-Kommission hat der Verlängerung demnach zugestimmt. Das ist notwendig, weil es im Schengen-Raum eigentlich keine Grenzkontrollen geben darf. Begründet hat Deutschland die Ausnahme damit, sich so vor illegaler Zuwanderung sowie Kriminalität und Terrorismus zu schützen. Tatsächlich hat die Bundespolizei in den vergangenen Monaten bei ihren Kontrollen fast 2000 Schleuser festgenommen und ca. 47.000 Menschen zurückgewiesen, weil sie keine Einreiseerlaubnis hatten oder gefälschte Papiere. Das Bundesinnenministerium spricht in seiner Mitteilung von insgesamt etwa 80.000 unerlaubten Einreisen. Unser Handeln wirkt und ist weiter notwendig, sagt deshalb Bundesinnenministerin Nancy Faeser. An der Grenze zu Österreich wurden Kontrollen bereits 2015 eingeführt. 2023 dann auf Polen, Tschechien und die Schweiz ausgeweitet. Seit Mitte September 2024 wird auch an den Grenzen zu Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Luxemburg gezielt kontrolliert.
Die Grenzkontrollen zu Frankreich und Luxemburg interessieren uns hier im Saarland natürlich besonders. Dass die Bundesregierung diese Grenzkontrollen verlängert hat, heißt, Frankreich und Luxemburg-Pendler müssen weiter damit rechnen, kontrolliert zu werden, also auch weiter mehr Zeit einplanen. SR-Info-Reporter René Henken hat bei den Kommunen nachgefragt, wie sie die Verlängerung der Grenzkontrollen finden. René, der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Konrad von der CDU hat die Grenzkontrollen in den letzten Monaten immer wieder kritisiert. Er wird nicht begeistert sein von der Verlängerung.
Nee, nicht wirklich. Also Konrad, der bezeichnet die Entscheidung der Bundesregierung als Rückschritt in der europäischen Integration. Also die Menschen bei uns in der Grenzregion, die würden dadurch erleben, dass der Schengen-Mechanismus außer Kraft gesetzt wird, das sagt er. Und deswegen fordert der Saarbrücker Oberbürgermeister auch von der neuen Bundesregierung, dass sie sich mit den Nachbarländern zusammensetzt, vor allem auch mit Frankreich, um dann so gemeinsame Maßnahmen zu ergreifen.
Was sagen denn andere Bürgermeister aus dem Saarland dazu, deren Gemeinden da auch direkt betroffen sind?
Ja, ich habe da mal in den Rathäusern in Perl und Mettlach nachgefragt. In beiden Kommunen, da wohnen ja viele Menschen, die täglich nach Luxemburg pendeln und dann auch wieder zurück. Mettlachs Bürgermeister Daniel Kiefer von der SPD ist zweigeteilt. Er hat zu mir gesagt, dass durch die Grenzen ja die illegale Zuwanderung minimiert wird. Aber trotzdem sieht er auch eine Belastung für die Menschen, die jeden Tag durch die Kontrolle fahren müssen. Perls Bürgermeister Ralf Uhlenbruch von der CDU, der hat sich da schon deutlicher geäußert. Er findet die Kontrollen und auch die Verlängerung der Kontrollen überhaupt nicht gut. Er fordert, dass die Kontrollen weiter ins Landesinnere verlegt werden. Jetzt mal als Beispiel Perl. Im Moment wird ja da auf der A8 direkt am Grenzübergang Perl-Schengen kontrolliert. Und er schlägt vor, die Kontrollen einfach 15 Kilometer weiter im Landesinneren, das ist dann Höhe Rastplatz Weiler, zu machen. Dann wären auch schon viele Pendler da entlastet. Und außerdem ist ihm auch besonders wichtig, dass die Kontrollen direkt bei Schengen vermieden werden sollen, alleine auch schon wegen der Symbolkraft.
Du sprichst Schengen an. Was sagen die Luxemburger zur Verlängerung der Grenzkontrollen?
Schengens Bürgermeister Michael Kloden, der bedauert die Grenzkontrollen sehr und er unterstützt sie auch auf gar keinen Fall. Also er hat zu mir gesagt, dass er eigentlich das Wort Grenze komplett aus seinem Wortschatz verbannt hat, bis dann eben Corona kam. Und er sieht auch die Mosel eher so als Fluss, der die Region verbindet und nicht wirklich als Grenzfluss. Und er hofft dann auch für die Menschen in der Region, dass die Grenzkontrollen bald aufhören. Aber auch aus kommunaler Sicht kann er da eben nicht viel machen. Ob Luxemburg als Land dort noch weitere Schritte geht, das kann er nicht beurteilen. Aber es war ja immer mal wieder ein Thema, dass Luxemburg zumindest mal eine Klage gegen Deutschland nicht ausschließt.
Jetzt haben wir viel über politische Reaktionen gesprochen. Wie sieht es denn mit denen aus, die die Kontrollen durchführen? Für die Bundespolizei bedeuten die Kontrollen ja einen großen Mehraufwand, oder nicht?
Ja, das dachte ich auch, aber Heiko Tegertz, der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, der sagt, die Bundespolizei sei mit den Grenzkontrollen mittlerweile erprobt. Die Grenze zu Österreich zum Beispiel, die gibt's ja schon seit 10 Jahren, dass sie da kontrolliert wird. Und er sagt auch, dass die Bundespolizei die Beamten sehr flexibel an den Grenzen einsetzt. Also immer in den Regionen, in denen sie gebraucht werden. Und worauf er auch eben im Gespräch mit mir hingewiesen hat, wenn jemand illegal nach Deutschland einreist, dann muss er ja schon mehrere Schengen-Staaten durchreist haben. Und deswegen sagt Tegertz auch, dass die Kontrollen so lange bleiben sollten, bis die Außengrenzen der EU wieder richtig kontrolliert werden.
Die Kontrollen an den deutschen Grenzen werden nochmal verlängert. Das hat die Bundesregierung heute mitgeteilt. Das heißt, auch Frankreich- und Luxemburg-Pendler sind weiter davon betroffen. René Henken hatte die Infos. Und wir gehen an eine andere Grenze, die zwischen Gaza und Ägypten, an den Grenzübergang Rafah. Der einzige Grenzübergang des Palästinensergebiets, der nicht von Israel kontrolliert wird. Dort könnten deutsche Polizisten bald die Grenzschutztruppen unterstützen. Zumindest hat das Bundeskabinett in Berlin heute den Weg dafür freigemacht. Wann und ob sie tatsächlich dort eingesetzt werden, hängt von der Sicherheitslage vor Ort ab. Georg Schwarte hat mehr Informationen dazu.
Bald schon könnte es soweit sein. Deutsche bewaffnete Polizisten an der Grenze zwischen Gaza und Ägypten am Grenzübergang Rafah. Regierungssprecher Hebestreit spricht von einem konkreten Beitrag zur Umsetzung und Verstetigung der Waffenruhe.
Zum anderen ist es ja eine Mission, für deren Wiedereinsetzung sich die Außenministerin in den letzten Monaten sehr intensiv eingesetzt hat,
sagt der Sprecher des Auswärtigen Amtes Sebastian Fischer. Die EU-Mission EUBAM Rafah, sie gab es seit 2005, war ab 2007 dann ausgesetzt, weil niemand mit der Hamas kooperieren wollte. Jetzt, also ab Februar, läuft die Grenzschutzmission wieder und noch eine zweite Mission will Deutschland künftig stärker unterstützen, EUPOL COPS. Dazu sollen statt 10 künftig maximal 15 deutsche Polizisten bei Training und Ausbildung palästinensischer Sicherheitskräfte helfen. Aus gutem Grund, sagt Regierungssprecher Hebestreit, mit Blick auf die fragile Sicherheitslage vor Ort.
Dazu muss eine Sicherheitsarchitektur geschaffen werden, die ein Wiedererlangen der Kontrolle des Gazastreifens durch die Hamas verhindert. Dazu sollen diese beiden Missionen beitragen.
Schon jetzt hat die EU ein gutes Dutzend spanische, italienische und französische Polizeikräfte in Rafah vor Ort. Bald sollen Deutsche folgen, die laut Mandatstext bewaffnet sein dürfen.
Mit beiden Missionen kann das Tragen einer Waffe zur Selbstverteidigung und zum Schutz von Missionsmitgliedern erlaubt werden. Dabei ist klar, die Sicherheit der Entsandten hat für die Bundesregierung höchste Priorität.
Der Grenzübergang Rafah, Nadelöhr und Rettungsanker für Gaza zugleich. Es ist die einzige Landgrenze, die nicht über Israel führt. Sie war über 9 Monate geschlossen. Jetzt ist der Grenzübergang wieder offen, mit bisher erfreulichen Resultaten, sagt der Außenamtssprecher.
Seit dem 1. Februar ist der Grenzübergang Rafah für 6 Stunden pro Tag für die Ausreise von Schwerverletzten und deren Begleitpersonen geöffnet. Laut Europäischem Auswärtigen Dienst, der das koordiniert, erfolgten in der ersten Februarwoche bereits mehr organisierte Evakuierungen als aus ganz Gaza zwischen Mai 2024 und Beginn der Waffenruhe.
Laut Weltgesundheitsorganisation warten über 15.000 Palästinenserinnen und Palästinenser auf dringende medizinische Versorgung außerhalb von Gaza. Außerdem stauen sich 3.000 Lkw mit humanitären Hilfsgütern auf ägyptischer Seite. Auch diese Hilfe könnte bald wieder rollen. Derzeit sind wieder palästinensische und ägyptische Beamte an der Grenze.
Die Zusammenarbeit mit der palästinensischen Autonomiebehörde verläuft dort reibungslos und das alles trägt zur Vertrauensbildung zwischen den Parteien bei, ganz konkret zwischen der palästinensischen Autonomiebehörde Israel und Ägypten. Und damit leistet die EU-Mission einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens in Gaza, auch mit Blick auf eine Verstetigung der Waffenruhe.
Wie viele deutsche Beamte ab wann tatsächlich vor Ort sein werden, noch unklar. Die Vorbereitungen jedenfalls laufen. Am Ende aber hängt alles daran, ob die Waffenruhe hält und Rafah so vom Nadelöhr zum Rettungsanker für Gaza werden kann.
Übermorgen geht die Münchner Sicherheitskonferenz los. Da kommen Regierungschefs und Chefinnen aus der ganzen Welt zusammen und beraten. Und auch wenn wir in diesen Tagen bei Sicherheit hauptsächlich an Sicherheit vor militärischen Angriffen denken, es gibt noch ganz andere Dimensionen, in denen Länder die Sicherheit ihrer Bevölkerung gewährleisten müssen. Zum Beispiel die Sicherheit vor Naturkatastrophen und Extremwetter. Und so hat die Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Germanwatch vielleicht nicht ganz zufällig heute die neue Ausgabe ihres Klimarisiko Index herausgegeben. Der zeigt, welche Staaten am heftigsten von Extremwetter wie Dürren und Überschwemmungen betroffen waren. Und auch Deutschland ist da ziemlich weit oben mit dabei. Janina Schreiber berichtet.
Azurblau leuchtet der Atlantik, der weiße, weite Sandstrände umgibt. Im Hintergrund ragen vom Regenwald bedeckte Berge auf. Das ist Dominica, eine kleine Insel in der Karibik, die im Klimarisikoindex der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch den traurigen ersten Rang anführt. Vera Künzel, Referentin bei Germanwatch, erklärt, wie der Index funktioniert.
Wir schauen, wie viele Todesopfer hat es gegeben, wie viele Menschen waren betroffen, aber auch, wie viele ökonomische Schäden hat es gegeben.
Mithilfe der internationalen Katastrophendatenbank MDAX, die Presseberichte, nationale Daten und solche der Vereinten Nationen verwendet, erstellt der Index dann ein Ranking über die vergangenen 30 Jahre. Und das enthalte eine wichtige Botschaft, sagt Künzel.
Also aus unserer Sicht ist die Klimakrise eben eine der größten Sicherheitsbedrohungen, die es global gibt.
Denn Stürme, Starkregen, Überflutungen und Hitzewellen werden durch die Klimaerhitzung häufiger und heftiger. Und sie kosten Menschenleben und Geld, können ein Land in der Entwicklung hemmen und destabilisieren. Von 1993 bis 2022 haben laut Germanwatch Extremwetter weltweit Schäden in Höhe von rund 4,2 Billionen US-Dollar verursacht. Das ist in etwa so viel wie das gesamte aktuelle Bruttoinlandsprodukt Deutschlands. Fast 800.000 Menschen haben außerdem infolge dieser Wetterextreme ihr Leben verloren. Auf der kleinen Insel Dominica wütete 2017 der Hurricane Maria.
Der hat beispielsweise zu ökonomischen Verlusten von 270% des BIPs, also des Bruttoinlandsprodukts, des Landes geführt. Also ein kleiner Inselstaat, dreimal das Bruttoinlandsprodukt fast, das ist natürlich ein extremer Schaden, der sich auch nicht so schnell beheben lässt.
Auch Großmächte wie China und die USA rangieren auf den oberen Rängen. Und auch Europa ist vor extremem Wetter nicht sicher. Deutschland rangiert auf Platz 48 von 171, also fast im oberen Viertel.
Es gab drei sehr wichtige oder sehr extreme Hitzewellen in dem Zeitraum, den wir uns angucken, 2003, 2018 und 2022 eben. Aber eben auch die Überflutungsereignisse, wie zum Beispiel an der Aar, aber auch Anfang der 2000er gab es zum Beispiel das Elbe-Hochwasser. Da gab es schon eine Reihe von Extremwetterereignissen, wo Deutschland auch einfach stark betroffen war.
Ob Industrienation oder Entwicklungsland, auf der Nord- oder Südhalbkugel, Extremwetter werden durch die Klimakrise verschärft. Deshalb appelliert Künzel an die teilnehmenden Staats- und Regierungsvertreter auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die Bedrohung durch die Klimaerwärmung ernst zu nehmen.
Informationen von Janina Schreiber waren das. Und wir kommen zum Nachrichtenüberblick mit Sarah Sassou.
Das Bundesentwicklungsministerium hat 15 Millionen Euro freigegeben, um das Gesundheitssystem in Syrien wieder aufzubauen. Zu Beratungen über konkrete Schritte sind heute in Berlin mehr als 300 deutsche und syrische Ärztinnen und Ärzte sowie Vertreter von Krankenhäusern und Hilfsorganisationen zusammengekommen. Laut Ministerium sollen in den kommenden Monaten 20 deutsch-syrische Klinikpartnerschaften entstehen. Dabei sollen Ärztinnen und Ärzte aus Deutschland, auch Mediziner mit syrischen Wurzeln, in Syrien medizinische Trainings durchführen oder mit syrischen Kolleginnen und Kollegen den Einsatz von Geräten trainieren. Im Saarland sind die Grundsteuereinnahmen in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Demnach gingen die Grundsteuereinnahmen der saarländischen Städte und Gemeinden von 2013 bis 2023 um 45% nach oben. Bundesweit habe es in diesem Zeitraum ein Plus von 25% gegeben. Das Bundesamt führt dies auf die Entwicklung der Grundsteuerhebesätze zurück. Sie werden von den Kommunen festgelegt. Im Saarland streiken morgen Beschäftigte der Arbeitsagentur, der Rentenversicherung, des Jobcenters und der Familienkasse. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi. Anlass ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Verdi fordert für die Beschäftigten unter anderem 8% mehr Geld, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Die zweite Verhandlungsrunde soll am Montag in Potsdam beginnen.
Über einen Monat haben die konservative österreichische Volkspartei ÖVP und die in Teilen rechtsextreme Freiheitliche Partei Österreichs FPÖ in Österreich verhandelt, um eine neue Regierung zu bilden. Jetzt sind die Koalitionsgespräche geplatzt. Wer ist schuld? Der jeweils andere, sagen die Parteichefs Christian Stocker von der ÖVP und Kickl von der FPÖ. Wolfgang Fichtel berichtet.
Herbert Kickl hatte zuletzt den Auftrag, eine Regierung zu bilden. 4 Wochen lang verhandelte die in Teilen rechtsextreme FPÖ mit der konservativen Volkspartei ÖVP. Zuletzt vor allem über die Besetzung wichtiger Ressorts. Das ist jetzt vorbei. Strittig am Schluss vor allem die Besetzung des Innenministeriums. Da ging es um die Migrations- und Asylpolitik, Themen, die beide Parteien für sich beanspruchten. Strittig blieben aber auch viele andere Themen. Der Kurs in der Europapolitik, die Medienpolitik. Vor allem aber seien die Gespräche von mangelndem Vertrauen belastet gewesen. Parteigrößen der ÖVP warfen dem FPÖ-Chef zuletzt einen Machtrausch vor, begründet mit einer mangelnden Kompromissfähigkeit. Kickl weist das zurück, schreibt in seiner Begründung für den Rückzug, er gebe den Regierungsbildungsauftrag des Bundespräsidenten nicht ohne Bedauern zurück.
In Österreich sind die Koalitionsgespräche zwischen der ÖVP und der in Teilen rechtsextremen FPÖ geplatzt. Darüber habe ich vor der Sendung mit der freien österreichischen Journalistin Rosemarie Schweiger gesprochen. Und als erstes wollte ich wissen, sind Sie überrascht davon?
Nein, überrascht konnte man heute nicht mehr sein. Das hat sich in den letzten Tagen wirklich angekündigt. Also das war eigentlich nur noch das Warten drauf, wer sozusagen als erster hinschmeißt. Und das ist dann heute passiert.
Warum sind denn die Verhandlungen gescheitert aus Ihrer Sicht?
Naja, da gibt es wie immer in solchen Fällen zwei Erzählungen. Welche dann die richtige ist, wird vielleicht irgendwann in Zukunft dann rauskommen. Die FPÖ gibt der ÖVP die Schuld, die ÖVP gibt der FPÖ die Schuld. Letztlich ging es natürlich in erster Linie, das leugnen beide nicht, um die Ressortverteilung. Also wer welche Ministerjobs bekommt. Und da konnte man sich nicht einigen. Die FPÖ wollte das Finanzministerium und das Innenministerium. Die ÖVP war damit nicht einverstanden. Das Finanzministerium hätte man abgegeben. Nach insgesamt 17 Jahren, muss man sagen, wo die ÖVP das jetzt durchgehend inne hatte. Aber das Innenministerium wollte man der FPÖ nicht geben. Die FPÖ wiederum musste fast darauf beharren, weil sie ist ja nicht zuletzt gewählt worden wegen ihrer harten Ideen zur Asylpolitik und die kann man nur im Innenministerium umsetzen. Also das war, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet, muss man sagen, das war von vornherein eine Sollbruchstelle dieser möglichen Regierung und die hat sich jetzt manifestiert sozusagen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Waren diese Koalitionsverhandlungen von Anfang an zum Scheitern verurteilt?
Na, es hat zuerst ganz gut ausgesehen für diese Regierung, muss man sagen. Also sie haben sich über ein Wochenende innerhalb von 3 Tagen auf einen Budgetsanierungskurs geeinigt. Da waren jetzt noch nicht sehr viele Details drin, aber es hat immerhin gereicht, um es nach Brüssel zu melden und sozusagen ein Defizitverfahren jetzt erstmal abzuwenden. Österreich hat ja momentan ein sehr hohes Budgetdefizit und das muss saniert werden. Also das ging am Anfang recht flott los, muss ich sagen. Zur Überraschung eigentlich aller, dass das so schnell ging. Und danach war aber Sand im Getriebe. Und die FPÖ sagt jetzt, Herbert Kickl hat das auch in einem Brief an den Bundespräsidenten, der heute publik wurde, geschrieben. Die ÖVP wollte dann irgendwie relativ gleich danach schon die Ressortverteilung klären, wollte gar nicht über Inhaltliches reden. Und daran ist man jetzt gescheitert. Und es tue ihm leid, aber mit einem gewissen Bedauern, hat er geschrieben, muss er das jetzt zur Kenntnis nehmen. Aber ja, ging halt nicht.
Vorangegangen waren ja Koalitionsgespräche zwischen der ÖVP, der SPÖ und den liberalen Neos. Die waren gescheitert. Daraufhin hatte der Bundespräsident mit Kickl erstmals einen rechtsradikalen Politiker mit der Regierungsbildung beauftragt. Welche Lehre kann man aus dem Scheitern ziehen?
Also insgesamt muss ich sagen, ich weiß ja nicht, wie das aus deutscher Perspektive aussieht. Ich hoffe, Sie haben wenigstens ein bisschen Unterhaltung mit uns, was so alles los ist. Normalerweise kann man ja überall, wo Menschen agieren, davon ausgehen, dass niemand sich geplant und gewollt und freiwillig selbst ins Knie schießt. Und seltsamerweise ist das in der österreichischen Politik so eine Art Trendsport geworden. Ich hätte mir nicht vorstellen können und viele andere auch nicht, dass diese Dreierverhandlungen, die Sie erwähnt haben zu Beginn, dass die scheitern, weil das für alle drei Beteiligten bedeutet hat, dass sich extrem verschlechtern. Die ÖVP hat das Kanzleramt verspielt, die SPÖ kommt nicht in die Regierung, die Neos auch nicht. Also da hätte man schon davon ausgehen können, dass die sich alle drum bemühen. Gut, okay, war das nichts. Dann konnte man davon ausgehen, dass wenigstens jetzt blau-schwarz was wird, weil es wieder die gleiche Ausgangslage ist. Es ging für beide um viel und wieder ist es gescheitert. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass einfach die österreichische Politik noch keine Bedienungsanleitung gefunden hat dafür, dass die FPÖ diese Wahl gewonnen hat. Das hat alle, obwohl es lange zu erwarten war und die Umfragen auch schon seit Monaten das angedeutet haben, das hat alle irgendwie auf dem linken oder auf dem falschen Fuß erwischt und keiner konnte so richtig damit umgehen. Und das ist, glaube ich, bis heute so.
Ist das ein Erfolg für diejenigen, die in Österreich seit Wochen gegen eine Regierung, die von rechts, in Teilen Rechtsextremen angeführt werden würde, auf die Straßen gehen?
Ja, die werden das sicher so sehen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt als Erfolg betrachten kann, weil es muss ja irgendwie weitergehen. Und da ist jetzt nicht ganz klar, wie es weitergehen soll. Also es gibt jetzt wieder Bemühungen, diese ursprüngliche Verhandlungsrunde mit ÖVP, SPÖ und Neos bzw. Grünen wieder neu zu starten. Aber das ist, würde ich sagen, nicht ganz so einfach, weil das hatte ja Gründe, warum das gescheitert ist. Und die sind ja nicht plötzlich weg. Wahrscheinlich müsste die SPÖ dafür auch, also die Sozialdemokraten müssten dafür auch ihren Chef austauschen, Andreas Babler. Mit dem kann die ÖVP überhaupt nicht und die Neos eigentlich auch nicht. Weiß man auch nicht, ob sie dazu bereit sind. Also da gibt es noch viele Unsicherheiten. Und das außerdem wäre das natürlich für die SPÖ-Wähler wäre das natürlich dann auch ein Signal, ja gut, jetzt tun sie sich zusammen noch einmal, nur um irgendwie die SPÖ zu verhindern. Da könnte man schon auch davon ausgehen, dass das dann erst recht wieder Zustrom bringt für die Freiheitlichen.
Zumal es ja neue Wahlen geben könnte.
Das ist natürlich eine weitere Option, die halte ich für wahrscheinlicher, zumindest in absehbarer Zeit, dass es Neuwahlen gibt. Von denen wird sehr wahrscheinlich, wenn man jetzt die Umfragen, die aktuellen jetzt als Maßstab nimmt, die SPÖ profitieren. Die hat ordentlich zugelegt noch seit dem Wahltag, bei 35% ungefähr, also deutlich von allen anderen entfernt. Wenn das dann so ausgeht, was macht man dann nachher? Also die SPÖ wird immer größer und es wird immer schwieriger zu argumentieren, warum sie dann in keiner Regierung vertreten sein darf. Also ich weiß nicht, ob wir viel gewonnen haben heute.
Die Einschätzung von der freien Journalistin Rosemarie Schweiger zu der politischen Lage in Österreich, wo die Koalitionsverhandlungen zwischen der ÖVP und der FPÖ gescheitert sind. Auch in Deutschland könnten nach der Bundestagswahl schwierige Koalitionsverhandlungen anstehen. Erstmal aber steht die Wahl selbst an übernächsten Sonntag am 23. Februar. Heute Abend können Sie sich ein Bild von den saarländischen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl machen. Sie sind live im Interview bei SR Info, die Debatte zur Wahl. Heute Abend um 20.15 Uhr im SR Fernsehen oder live auf sr.de und danach auch jederzeit abrufbar in der ARD Mediathek. Wir gehen nach Brüssel. Der neue amerikanische Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte heute seinen Antrittsbesuch bei der NATO in Brüssel und dort hat er gleich klargemacht, dass die Trump-Regierung wie angekündigt einen ganz anderen Kurs in der NATO einschlagen wird als die Biden-Regierung. Helga Schmidt berichtet von dort.
Die Stimmung war angespannt, als der neue amerikanische Verteidigungsminister am Morgen im Hauptquartier der Allianz eintraf. Offene Worte gegenüber Freunden, das hatte Pete Hegseth kurz vor dem Treffen angekündigt. Und offene Worte wurden es dann auch. Noch bevor die Verhandlungen in der Ukraine-Kontaktgruppe begannen, sagte Hegseth erst einmal, was die Amerikaner nicht tun werden. Sie werden zum Beispiel nicht unterstützen, dass die Ukraine schnell NATO-Mitglied werden kann.
The United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome.
Die Vereinigten Staaten glauben nicht, dass eine NATO-Mitgliedschaft ein realistisches Ergebnis einer Verhandlungslösung ist. Ein klares Nein dann auch zur Entsendung amerikanischer Truppen in die Ukraine. Falls es dort zu einer Waffenruhe kommt, müssten die Europäer die mit ihren Truppen schützen. Solche Sicherheitsgarantien dürften auch nicht über die NATO laufen, das müsse man außerhalb der Allianz organisieren. Dann noch eine Absage. Die Rückkehr zu den ukrainischen Grenzen vor 2014, also vor Russlands Eroberung der Krim. Sie sei unrealistisch, ein illusorisches Ziel. Warum er zu einem so frühen Zeitpunkt die Karten auf den Tisch legt und damit die Strategie auch für Putin sichtbar macht, das ließ der Mann aus Washington offen. Klare Worte stattdessen zu den Erwartungen an die Rüstungsinvestitionen. Da reiche die jetzt gültige NATO-Regel von 2% der Wirtschaftskraft nicht mehr aus.
2% is not enough. President Trump has called for 5%.
5% sollen es sein, eine Forderung, die in der NATO nur von einigen wenigen Ländern unterstützt wird. Die baltischen Länder gehören dazu, Polen würde das Ziel wohl auch unterstützen, aber die große Mehrheit der Länder ist skeptisch bis ablehnend.
Das 5%-Ziel steht nicht im Raum, es gibt eine Forderung des amerikanischen Präsidenten, es müssen 5% sein. Die Amerikaner sind selbst noch sehr, sehr weit davon entfernt.
Tatsächlich liegen die Amerikaner selbst im Moment sogar noch deutlich unter 4%. Darauf spielte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius an. Allerdings sind und bleiben die USA vorerst das Land in der Allianz, das den mit Abstand größten Beitrag zur Sicherheit Europas leistet. In einem Punkt soll sich daran auch nichts ändern. Zurzeit sind rund 100 100.000 amerikanische Soldaten in Europa stationiert. Und es gibt nach den Worten von US-Verteidigungsminister Hegseth keine Pläne, Soldaten aus Europa abzuziehen. Mit Blick auf die Militärhilfe für die Ukraine forderte Hegseth, dass die Europäer künftig den größten Anteil leisten. Das war keine Überraschung, daran kann es auch für NATO-Generalsekretär Mark Rutte keinen Zweifel mehr geben.
No doubt, there will be a debate. I expect between allies who is going to pay for it, where it comes from.
Der NATO-Generalsekretär sprach da einen heiklen Punkt an. Er betrifft die ungleiche Lastenverteilung innerhalb der Europäischen Union. Rutte kündigte eine offene Debatte an, wer mehr leisten muss und vor allem, woher das Geld kommen soll. Im Moment ist es so, dass einige EU-Länder wie Frankreich, Spanien und Italien sich zurückhalten bei der Hilfe für die Ukraine, während Länder wie Deutschland und Polen, aber auch Dänemark und die Niederlande verhältnismäßig mehr an Waffen und Finanzhilfen leisten.
Informationen von Helga Schmidt waren das. Die Hiobsbotschaft für die Reha-Klinik in Mettlach kam letzte Woche Freitag, weil die Trägergesellschaft, das Deutsche Rote Kreuz in Rheinland-Pfalz, Insolvenz für den kompletten Klinikbetrieb anmelden musste, steht jetzt ein großes Fragezeichen auch hinter der Zukunft der geriatrischen Reha-Klinik in Mettlach. Mit ihren Abteilungen Akutgeriatrie, geriatrische Reha und Seniorenheim sichert die Klinik bisher ein großes Versorgungsangebot im Landkreis Merzig-Wadern, speziell für ältere Patientinnen und Patienten. Wie die Klinikleitung und der Bürgermeister von Mettlach auf die drohende Schließung reagieren, hat Stefanie Balle aus der Landespolitikredaktion vor Ort nachgefragt.
Chefarzt Herbert Grünewald will es sich gar nicht vorstellen, dass das möglicherweise das Ende der DRK-Klinik in Mettlach ist.
Der Versorgungsauftrag, der ist ganz wichtig, hier gerade im nördlichen Saarland zu erfüllen. Das würde natürlich jetzt für den Landkreis hier und für die Region ein großer Verlust bedeuten.
Neben Weißkirchen ist Mettlach der einzige Standort einer spezialisierten Einrichtung für ältere Patienten im Landkreis Merzig-Wadern. In Lebach wird gerade das Krankenhaus erweitert und zu einem geriatrischen Versorgungszentrum ausgebaut. In Wallerfangen und Saarbrücken gibt es Abteilungen speziell für alte Menschen, ansonsten noch mit wenigen Fällen pro Jahr in St. Wendel und St. Ingbert. Das ist keine Überversorgung angesichts des demografischen Wandels. Umso weniger versteht es der kaufmännische Direktor der Mettlacher Klinik, dass es so wenig finanzielle Unterstützung vom Land gibt.
Die DRK-Klinik in Mettlach erhält als Klinik ganz offen gesagt 20.000 Euro an Fördermitteln im Jahr,
sagt Rainer Dannegger. Wer schon mal ein Bad renoviert hat, weiß, das reicht nicht.
20.000 Euro, das ist nett, aber dem Grunde nach ist es ein Tropfen auf den heißen Stein.
Man sieht's dem Bau aus den 80er Jahren an. Wirklich tiefgreifend modernisieren konnte man hier noch nie. Innen gibt man sich Mühe. Die Patientenzimmer sind freundlich, die Gemeinschaftseinrichtungen nett dekoriert. Aber
wir haben momentan hier in der Klinik einen aktuellen Investitionsstau von 1,3 Millionen.
Das hätte das Land verhindern müssen. Halt, sagt der Bürgermeister der Gemeinde Daniel Kiefer.
Natürlich ist das Land für die Investitionen zuständig. Wenn dort aber keine Anträge gestellt werden, ist das erst einmal auf den Träger zurückzuführen und nicht an das Land.
Die finanzielle Not hatte die Klinik Mettlach in den sogenannten Cashpool der Trägergesellschaft gespült. Ein Zusammenschluss mehrerer DRK-Kliniken, die sich gegenseitig finanziell unterstützen. Mal nimmt man, mal gibt man. Mit der Insolvenz des DRK Südwest ist aber auch dieser Geldhahn zu und die Klinik auf schnellen Erfolg bei der Suche nach einem neuen Träger angewiesen. Janine Graffe leitet die Einrichtung und hofft, bis dahin die Fachkräfte aus der Pflege halten zu können.
Tatsächlich muss man dazu sagen, es ist der ein oder andere Mitarbeiter natürlich nach Luxemburg abgewandert. Ich denke, das ist auch gerade in der Grenzregion Saarland kein Geheimnis. Das trifft einige Träger.
Aktuell sind 13 Stellen in der Pflege offen, was dazu geführt hat, dass Akutgeriatrie und Reha zu einer Abteilung zusammengelegt worden sind. Mitarbeiterfeste, familienfreundliche Arbeitszeiten, flexible Gestaltung der Dienstpläne nach Wünschen der Mitarbeiter und mittlerweile eine gute Bezahlung. Die Klinik tut viel, um einem möglichen neuen Träger ein funktionierendes Ganzes bieten zu können. Ein Aus in Mettlach wäre für Bürgermeister Kiefer ein herber Schlag.
Die DRK-Klinik Mettlach, gerade in der Akutgeriatrie, war immer ein Aushängeschild auch für Mettlach und die ganze Region.
Und Chefarzt Grünewald hofft,
natürlich eine tragfähige Lösung hier zu finden, dass wir die älteren Menschen gut versorgen und nicht im Stich lassen.
Informationen von Stefanie Balle waren das. Und wir gucken noch auf das Wetter im Saarland. Die Nacht bleibt meist trocken bei 2 bis minus 1 Grad. Morgen gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag sind auch Regen- oder Schneeschauer möglich. Und auch am Wochenende wechseln sich Sonne und Wolken ab. Und es bleibt aber meistens trocken. Das war die Bilanz am Abend. Hier geht's mit der Abendmusik und mit Maria Gutierrez weiter. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.